Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis in die Kiwaige.
Lieber Sandro, und zwar nicht der Sandro Burki, sondern der, der mir ein WhatsApp geschrieben hat in den letzten Wochen und gefragt hat, ob eigentlich der FCA, auch jetzt, wo wir hier zusammenarbeiten, ob er uns eine Maulkurve angelegt hat und wir nicht dürfen über die Barrage und dann nicht Aufstieg reden. Ja, ist mega so. Wir dürfen nie mehr sagen, was wir eigentlich gerne wollen. Oder wir machen einfach Stehplatz Brücklifeld, wie immer, nach einer kurzen Pause. Jetzt geht's los. Hoi zusammen. Und hoi Nick.
Ja, grüezi.
Janik, haben Sie dir irgendwie etwas Brügel angedroht oder so, wenn du irgendwie kritisch über den FCA auch redest jetzt mit mir da im Podcast?
Ja, wir haben es da eine Woche im Bunker eingesperrt. Ich habe meine Zeit mit dem Bunker müssen verbringen. Das ist das Bissi, das da die ganze Zeit rumtigert.
Bunker-Legende.
Legende-Bunker an dieser Stelle. Aber ja, nach so einem traurigen Ereignis wie einer Barrage-Niederlage helfen da so Büssis zwischendurch auch, um wieder das Schöne im Leben können zu entdecken.
Genau, aber bevor wir nur kuscheln und Büssis streicheln und so weiter, wollen wir schon noch schnell ein bisschen zurückschauen. Obwohl auch nicht zu weit, oder? Oder gehen wir jetzt tief in die Analysen und sagen, warum hat GC im ersten Spiel und was ist im zweiten? Und
ich hätte ja den Bunky eigentlich lieber im Sturm gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, vielleicht einer, der etwas mehr getroffen hat. Aber ja, ja. Nein, also kommen wir gehen an. Wir haben ja auch gesagt, eben, wir machen zwischen den zwei Matchen machen wir keine neue Folge. Wir wollen das Gesamtwerk hier von dieser Barrage betrachten. Vielleicht einmal geradeaus. Was ist dein Fazit, Beurteilung von dem Gesamtwerk?
Ja, woran hat es gelegen?
Ne? Woran hat ihr gelegen?
Zum guten Glück ist schon eine Zeit vergangen, wir können ausgiebig analysieren. Hey, nein, ich glaube, man kann so in einem Satz darstellen, wie es war, oder? Also GC einfach eine Nummer zu gross in dieser Phase für den FCA. Ich glaube, so ehrlich muss man sein.
Für mich ist es ein bisschen unerwartet, dass wir im ersten Spiel wirklich kein Bein vor das andere bringen. Im zweiten nachher natürlich geht es ihnen vielleicht ein bisschen etwas an Gas raus, oder? Und so. Dann bringen wir wenigstens das Rückspiel heim. Aber auch knapp und eben geht es halt viele Chancen ganz weiter. Hast du so erwartet, dass es so eine deutliche Angelegenheit gibt? Weil wir haben ja beide auch noch so ein bisschen gesagt, eben, ja, Wunschgegner. Und ja, am Schluss war es nicht wirklich der Wunschgegner gewesen, weil er hat diesem ersten Spiel einfach wirklich überfahren, oder?
Ja, das ist so. Nein, das erste Spiel ist total überraschend gekommen, oder? In dieser Deutlichkeit. Ich glaube, das Resultat ist ja wie das eine, aber das andere ist natürlich auch, wie der Match verlaufen ist. Oder? Also den Match könntest du auch 8-0 verlieren, wenn du die Chancen anschaust. Ich habe noch nie so ein brutales Highlight-Video gesehen, wie das vom SRF. Das sind einfach 9 Minuten GC-Chancen am Stück. Und ja.
Gut, das ist einfach ein schlechter Regisseur.
Ich kann dort in Lugano ja noch mit dem Bruni kurz reden. Und ja, er hat mir fast ein bisschen leid getan, weil er jetzt gerade zwei Szenen müssen festhalten. Das eine ist, glaube ich, irgendwie ein Volley-Abschlussversuch von Niki Georgiev, der geblockt worden ist. Mhm. Und das andere ein Distanzschuss von Messiam. Aber wirklich, also beides nicht extrem gefährlich. Und das ist wirklich so das Allereinzige gewesen, was im FCA auch in der Offensive gelungen ist. Und das ist dann schon brutal erschreckend, wenn man sieht, wie sie dort einfach von ab Minute 1 unter die Räder gekommen sind und sich auch wirklich aus dem Klammergriff nicht können befreien. Ich finde, es ist halt jetzt wie so ein bisschen, ja, ist ein GC wirklich einfach wie dort drei Nummern zu gross für den FCA gewesen? Nein, das glaube ich schon auch nicht. Ich glaube, es ist eine Kombination aus den Umständen. Klar, der Gegner hat mehr Qualität, aber wenn sie natürlich ab Minute 1 Vollgas ihr Spiel haben können aufziehen und da auch ja, ein Stück weit auch vielleicht zu nervös gewesen sind vor dem Spiel. Und vielleicht sich auch ein bisschen beeindrucken lassen von dieser Wucht, die GC gerade auf den Platz gebracht hat. Dann ist bei den Grasshoppers so von Minute zu Minute einfach noch mehr Selbstvertrauen dazugekommen. Und das ist natürlich in der Barrage elementar wichtig, dass es einfach im Kopf bestimmt. Und ich glaube, durch das haben sie dann eben erst richtig auch angefangen, ihre Qualität auszuspielen. Es ist wie so ein Kombinationsspiel, weil ich glaube, als Unterklassiker ist deine Chance in der Barrage immer, dass du den Gegner zum Studieren bringst, oder?
So ein Überraschungsmoment irgendwie genau. Hast, oder?
Weil wenn du in ihren Kopf kommst, dann fängt die auch überlegen, werden vielleicht verunsichert und dann wird die Qualität auch automatisch gehemmt. Nur ist es dem FCA eigentlich nie gelungen, weil du in dem Hinspiel einfach ab Minute 1 komplett unterlegen gewesen bist.
Ich finde es aber noch einen spannenden Punkt, den du ansprichst, wenn du sagst, so wahnsinnig viel besser ist GC eigentlich nicht. Er ist jetzt in diesen zwei Spielen tatsächlich gewesen, oder vor allem natürlich im Hinspiel, weil der Grundton, gerade so ein bisschen, ich sage jetzt ein bisschen das Medienecho, der Medienspiegel zeigt so ein bisschen ein anderes Bild. Also wahrscheinlich auch von denen, die der FCA auch nicht die ganze Saison so intensiv begleiten, wie du machst in deinem Job. Dass einfach der Unterschied zwischen Nazi A und Nazi B einfach so verdammt gross ist, dass eigentlich schon muss irgendetwas wahnsinnig Außerordentliches passieren, dass Aarau überhaupt eine Chance oder einfach generell der Unterklassik überhaupt eine Chance hat in dieser Barrage. Du siehst es in dem Fall aber nicht so.
Nein, das haben wir auch gut gesehen, Thun vor einem Jahr, wo GC einiges mehr an Grenzen können bringen in der Barrage, wie es jetzt bei Aarau der Fall war. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Thun vor einem Jahr ist so viel besser war wie jetzt Aarau in der gleichen Situation. Nur ist es ihnen halt wirklich einfach gelungen, einfach besser dagegen zu haben.
Ja.
Ich glaube, das hat schon viel dann eben in so einem Moment, was wirklich darauf ankommt, das hat viel mit Erfahrungswert, mit Reife zu tun, auch mit Routine. Es braucht einfach Routines und Leaderfiguren in einer Mannschaft. Und da muss man jetzt halt aus Aarau-Sicht sagen, hey, da ist man jetzt im Jahr 1 unter dem Brunello Jacopetta und dieser umgebauten Mannschaft, ist man noch nie an dem Punkt. Ich ziehe jetzt mal den Vergleich zu Thun, wo Barasch gespielt hat vor einem Jahr gegen GC. Ich meine, Thun ist dort weiter im Prozess mit ihrem Trainer gewesen, wie es jetzt Aarau war, oder? Also von dem her gesehen, glaube ich,
ja, und der Aufstieg von Thun ist jetzt wie so die logische Konsequenz, weil es eigentlich bei Thun genau so weitergegangen ist jetzt in der letzten Saison, absolut, wie im Vorjahr schon.
3 Jahre lang
greift, 3 Jahre lang einen klaren
Spielstil festgehabt. Ich glaube, es geht nur über die Kontinuität. Klar, bei Thun hat es noch 2-3 wirtschaftliche Faktoren, die man noch dazu muss zählen, aber es geht jetzt nicht um den FC Thun. Es ist einfach ein, wenn man es ein bisschen so vergleicht, dann kann man es ein bisschen besser einordnen aus Aarauer Sicht gerade. Hey, ich glaube, ich komme wirklich einfach zum Fazit. Und das betrifft eigentlich auch schon ein bisschen den Momentumsverlust gegen Ende von dieser Saison. Mm. Oder im letzten Saisonquartal. Ich führe das alles wirklich aufs Gleiche zurück. Es ist einfach, es fehlt dem Team halt noch ein bisschen an Erfahrung, ein bisschen an Routine, ein bisschen an Leader-Typen. Und ich sage, da sind wir wirklich in einem Punkt, oder das sind wirklich in einem Bereich, wo vielleicht ein Spieler schon alles könnte verändern könnte, theoretisch. Und man muss natürlich auch sehen, dass die junge Mannschaft, wo wir jetzt auf dem Platz gesehen haben, die reift ja jetzt auch an so einem Erlebnis. Also ich glaube, wenn du in einem Jahr wieder in eine Barrage kommst, gehe ich davon aus, dass ganz viele Spieler anders in die Barrage jetzt werden gehen, wie es vielleicht noch jetzt gegen GC gemacht haben, oder?
Also gut, uns fehlen vielleicht im Moment noch die Routine, vielleicht auch die Erfahrung, die die Mannschaft noch zusammen sammeln muss. Da reden wir dann vielleicht beim Blick führen noch mal ein bisschen detaillierter darüber. Ich möchte aber Thun trotzdem noch schnell ansprechen. Du sagst, wir reden jetzt nicht über Thun, aber trotzdem noch mal zurück zu dem, wenn eben, du sagst, der Unterschied zwischen der schlechtesten von der Super League und der besten von der Challenge League ist gar nicht so gross. Heisst da, Thun hat nächste Saison eine gute Chance, dass sie Klassenerhalt können schaffen. Die Unterschiede, also zumindest in finanzieller Hinsicht, sind ja gigantisch. Mhm. Sehen wir Thun in der übernächsten Saison wieder in der Challenge League, respektive wir verpassen sie, weil wir ja in der Super League spielen. Aber ja, weißt, lohnt sich ein Aufstieg überhaupt? Ja. Weil die Gefahr ist schon riesig, also oder in meinen Augen ist die Gefahr riesig, dass du einfach eben die Saison drauf bist, wieder in der Challenge League.
Unser guter Freund, der Luke Helming, schaut an dieser Stelle. Ich habe ja mit ihm geschwätzt für die Paraspielage vor dem Spiel vor dem Hinspiel gegen GC. Mhm. Und er hat dort eigentlich schon etwas Gutes gesagt. Er hat dort gesagt, eben, dass er selber eigentlich nicht mit einem Aufstieg rechnen tut. Einfach, Und es auch nicht sonderlich verschlau sieht, oder? Weil einfach jetzt mit einem 12-Millionen-Budget rauszugehen, das wäre eine riesige Herkulesaufgabe geworden. Das ist klar. Ich sage, ein Stückchen kannst du immer kompensieren, wenn du eine gute Truppe hast, die du aus der Challenge League schon mitnimmst, Aufstiegseuphorie und so. Ja, klar, dann kommst du ein bisschen drin rein. Aber also, du hast es gesehen bei Vinti, oder? Wo die, was war das, vor 3 Jahren aufgestiegen sind, die haben damals mit Bruno Berner zuerst mal grausam unterdurch müssen, oder? Trotz Aufstiegs-Euphorie. Und ich meine, Vinti hat dann doch auch noch mal ein bisschen ein grösseres Budget, oder? Dort reden wir dann irgendwie von 16, 17, 18 Millionen. Ich glaube, Thun bewegt sich jetzt auch um den Millionenbetrag herum. Ja, eben. Man kann ein bisschen etwas kompensieren mit einem guten Teamzusammenhalt, da glaube ich schon. Aber es ist klar, also du musst irgendwie etwas auf dem Transfermarkt musst irgendwie noch ein bisschen ein besseres Auge haben, wie all die Woche mehr Geld haben wie du. Da hat auch viel mit Glück zu, ganz ehrlich. Ob du es dann schaffst oder nicht.
Dann auch funktioniert,
aber es ist sicher Fakt, dass Thun Abstiegskandidat Nummer 1 nächste Saison wird sein. Vielleicht je nachdem zusammen mit GC, gell? Die haben jetzt 2 Jahre lang nicht wirklich ein sportliches Konzept gehabt, ob es alles Sutter herbringt oder nicht.
Ja, wird sich noch weisen. Ja. Also,
aber Fakt ist sicher, wenn es Aarau...
Ihm möge ich es noch gönnen. Geht es vielleicht nicht unbedingt, aber ihm möge ich es irgendwie noch gönnen, wenn er irgendwie den Erfolg, den er bei St. Gallen gehabt hat, noch mal herbringt. Einfach auch, um den letzten Leuten irgendwie beweisen, dass er es irgendwie eben schon noch drauf hat. Oder?
Absolut.
Also, er ist kein Unsympath, oder? Und irgendwie...
Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, er wird jetzt schon auch ein bisschen mehr zur Stabilität verhelfen. Ja,
wenn sie es zulässt.
Nochmal einfach zurück zu Aarau, oder? Ich glaube wirklich, also es ist ein schwacher Trost. Am Schluss, wenn die Chance ist zum Aufsteigen, willst du immer aufsteigen. Aber Fakt ist schon, also mit 12 Millionen, und eben, Thun hat jetzt so gemäss dem, was ich gehört habe, um die 15 herum. Mhm. Aber mit 12 Millionen können Super League zu meistern. Ja, also der muss irgendwie, der Elsa muss noch ein bisschen selber Trank trinken oder so, dass er irgendwie übermenschliche Kräfte bekommt als Sportchef, oder? Also das ist schon wäre schon eine riesen Herkulesaufgabe geworden. Aber nichtsdestotrotz, da kommen wir sicher nachher noch dazu. Die Ambitionen sind immer rum da zu haben, dass du es gleich willst können probieren.
Ja, vielleicht musst du halt die Spieler einfach trotzdem, wir stehen hier im Brücklifeld, sommerliche Atmosphäre, es ist ruhig, hinten dran gehen noch ein bisschen Rasensprenger an und ich denke einfach schon wieder, ist das ein schöner Ort und irgendwie musst du doch einen Spieler auch mit dem können zeugeln, aber ja, es ist so, am Schluss läuft es über das Geld und Qualität funktioniert vor allem über das Geld wahrscheinlich wäre das schwierig.
Du redest mit mir immer mega gerne so über die sportlichen Details auf dem Platz, aber jetzt können wir eigentlich das Spiel mal noch umkehren, weil du hast so viel intensiver jetzt das Barrage-Feeling auch noch auf den Rängen miterlebt, oder?
Ja, zumindest in einem Spiel.
Zumindest
in Lugano bin ich nicht
gewesen. Lugano habe ich es natürlich miterlebt mit der Gar-Reisliste, das ist natürlich auch ganz speziell gewesen. Aber ich glaube jetzt auch vor allem hier Zara, oder? Ich meine, und da muss man schon noch mal hervorheben, was für ein riesiges Potenzial einfach in diesem Club oder um den Club herum ist. Sanderburg hat von 40'000 Ticketsanfragen geschwätzt gehabt. Klar, das sind auch Zürcher Ticketanfragen gewesen, ist logisch. Aber das ist so eine gigantische Zahl für einen FCA auch. Und ja, also eben auch trotz dieser riesen Hypothek, die du eigentlich mitnimmst aus dem katastrophalen Hinspiel, was nachher hier am Freitagabend hast im Brücklifeld, gleich
grossartig.
So viele Menschen, alle mehrheitlich wohlgesinnt dem Verein und
wir müssen so das neue Stadion müssen wir so als Nationalstadion von irgendeinem Schurkenstaat eigentlich aufbauen, wo so 100'000 Platz haben, das einfach so einmal ein paar Jahre können wir es füllen bei einem wichtigen Match, oder? Und sonst ist einfach Totenstille. Nein, es ist, ich muss auch sagen, also ich bin beim Rückspiel so ein bisschen zwiespältig, was die Stimmung anbelangt, weil ja, Bude voll, die Stimmung gut grundsätzlich, aber sie ist trotzdem, habe ich das Gefühl gehabt, ist da wie immer im Kiba-Ecken gestanden. Mir hat es einfach halt auch relativ schnell gedunkt, trotzdem, natürlich trotz dem Ballast von 4 Gegengol im Hinspiel. es ist so nichts aufgekommen. Es ist so von Anfang an relativ eine tauche Stimmung gewesen. Weißt, die Leute sind nicht mitgegangen. Es hat auch gefallen, was mir extrem gefallen hat, zum Beispiel im Auswärtsmatch in Thun, dass sich die Szene auch wirklich auf die ganze Breite vom Gästesektor verteilt hat und die Leute wirklich konstant animiert hat, weil dann machen die Leute auch mit, die sonst nicht in der Fankurve stehen. Da haben mich ein bisschen schade gedacht, dass sie nicht breiter ihre Leute aufgestellt haben und probiert haben, die Leute irgendwie auch mitzunehmen, dass auch die schiere Zahl von Menschen, die im Stadion waren, irgendwie kannst packen und die der FCA auch noch ein bisschen mehr antreiben. Da hat mich ein bisschen schade gedacht, das ist nicht... Ja, ich kann es wie niemandem zum Vorwurf machen. Es ist nicht eingeübt im Brückli-Feld, dass man irgendwie auf die ganze Gegengrade irgendwie Leute aufstellt, die probieren irgendwie animieren und andererseits auch die, eben, weil es natürlich auch viele Leute gehabt hat, die vielleicht nicht ganz so regelmäßig ins Stadion gehen, dass die nicht von Anfang an irgendwie ja, Vollgas mitschreien und mitmachen, ist auch klar. Und eben mit dem Ballast von 4 Golden hat natürlich auch eingespielt. Aber da hat mir, das ist für mich so ein bisschen der Wermutstropfen gewesen.
Aber ja, ansonsten. Es ist halt keine Kultur. Also die Idee ist natürlich nice, aber es ist halt also die Kultur gibt es ja wie nicht im Brückli-Feld, dass die ganze Gegengerade eigentlich animiert wird zum Mitmachen.
Ja, und eben, es ist halt einfach, das bleibt das Problem von der Akustik, oder? Dass du eigentlich alle Leute hörst als die eigenen Fans, einfach weil du in eine andere Richtung schaust. Weil gerade im Kebab-Ecken sind natürlich Gästefans auch näher, wenn es mal hat, wie jetzt im Barrage-Rückspiel. Und entsprechend ja, geht es halt ein bisschen unter. Bist auch inner eben ein bisschen zurückhaltender beim Mitschreien etc., wenn du das Gefühl hast, rundum sind alle leislig, oder? Aber eben, da ist ein kleiner Wermutstropfen. Es ist trotzdem einfach geil, dass das Interesse riesig war. Eben die Nachfrage offensichtlich riesig war, um den Match im Brückli-Feld zu schauen. Und eben, wenn von diesen 40'000 einfach regelmässig wieder 6'000 ins Stadion kommen, auch in der nächsten Saison, und wir nochmal am Zuschauerschnitt ein bisschen gegenüberschrauben können, dann hat es einfach schon nur extrem viel gebracht, ist es extrem cool. Und was ich wirklich erneut wahnsinnig schön finde, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte langsam ein bisschen einen Sitzen gehabt, aber es ist einfach unglaublich schön, wenn du nach einem Match hinter der Tribüne Leute triffst, die du kennst, die du nicht kennst. Alle ein bisschen Matchanalyse, völlig entspannt, man trinkt noch eins zusammen, man schwätzt noch ein bisschen miteinander und irgendwann mischen sich die Spieler unter das Volk, kannst noch schnell auf die Ersatzbank hocken und dem Oli zujubeln und ein Selfie machen. Hey, einfach das ist wirklich erneut wieder ein mega schönes Gefühl gewesen, weil das habe ich schon bei der elenden Barrage 2019 so wahrgenommen. Einfach das Familiäre, die Wärme, wo irgendwie zurückbleibt, das finde ich grossartig und habe ich das Gefühl, ist einzigartig im Profifußball. Wahrscheinlich sogar über die Landesgrenzen raus. Habe ich das Gefühl.
Ah, was? Du hast einen Sitz gehabt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Können wir nicht ins Detail.
Ich habe es von der Medientribüne aus können beobachten.
Ja, es ist ja auch einfach fies, wenn es in einem Fußballstadion Gin Tonic gibt. Das ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Okay.
Also ich werde wahrscheinlich auch nicht der Einzige sein.
Von der Saison ja mal etwas gönnen.
Und darum trinken wir jetzt alkoholfreies Bier.
Das ist alkoholfrei, einfach für die Kamera. Ja,
genau.
Nein, es ist, du hast vollkommen recht. Ich bin da auch noch relativ lang verhockt nach dem Match. Und habe noch mit dem Linus schnell schwätzen, dem einzigen Torschützen an dem Tag. Muss man übrigens auch
nicht nur an dem
ist
Tag.
Ist ein bisschen untergegangen, dass der Linus tatsächlich, generell sein erstes Goal für den FCA auch. Und ist sein zweite in seiner gesamten Profikarriere geschossen hat. Und wir haben doch auch schon mal mit ihm über das Thema geredet, dass er nie ein Goal schiesst. Und dann hat er auch mal erzählt, ja, er hat mal bei Vaduza eins gemacht, aber es hat etwas Hässliches gewesen. Und ich muss sagen, ja gut, sein zweiter ist auch ziemlich hässlich gewesen, eigentlich.
Egal. Egal. Hauptsache der Ball ist drin, ja. Und man geht irgendwie mit, eben im Gesamten irgendwie mit einem recht okayen Gefühl wieder heim. Ja, also hätten wir uns jetzt nochmal irgendwie 4 eingeschenkt, dann wär wahrscheinlich so der Abend ein bisschen schneller ausgeklungen als bei den einen oder anderen, wie man gehört, die irgendwie fangen am Morgen um 5 Uhr aus dem Stadion gestürchelt sind. Die habe ich dann übrigens nicht dazugehört. Aber
Ich wollte noch sagen, einfach, ich habe den Linus getroffen nach dem Match und er hat etwas mega Cooles gesagt. Sie haben anfangs sehr die Spieler so müssen auf einen Zettel schreiben, was ihr das Ziel sei, zu erreichen jetzt in dieser Saison. Und der Linus hat eben aufgeschrieben, ja, er möchte, dass
ein Goal schiessen und einmal ein schönes. Und für einen ist es schön.
Einmal, kann ein geiles Goal machen. Nein, er hat draufgeschrieben, dass er dafür möchte sorgen, dass die Leute gerne ins Stadion kommen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist gerade nach dieser Phase war, wo man sich ziemlich schwach verabschiedet hat. Das war die vorletzte Saison, Alex Frey am Schluss, Ranko Jakovlevic als Interimstrainer und so viele Niederlagen und die Leute irgendwie, keine Ahnung, 8 Kehreisspiele müssen ertragen. So. Also, eben, er hat dann aufgrund wahrscheinlich auch von dem ein bisschen geschrieben, ja, er will, dass die Leute da wieder gerne kommen und Match schauen. Und ich glaube, wenn man anschaut, eben, da können wir wieder zurück auf die Zuschauerzahlen. Die letzten zwei Spiele praktisch ausverkauft. Ja, sind ja auch schon 8.400 oder so gewesen, also jenseits viel.
Wegen Ticketzwang.
Mega schlimm gewesen. Bei schönstem Wetter am Freitagabend am Match schauen. Was, ja, furchtbar. Was gibt es Bitteres?
Furchtbar.
Ja, und eben, man sieht es ja auch, also ich habe mal rausgeschrieben, es gab gesamthaft in dieser Saison 98.000 Tickets, die verkauft wurden, sind Zuschauerschnitt bei 5.400 gewesen. Das ist einfach der höchste Wert seit der Saison 2009-2010, also seit irgendwie 15 Jahren, wo man erreicht hat. Klar, man muss auch noch dabei ein bisschen mit einberechnen, ich glaube, die Art und Weise, wie man Zuschauer zählt, hat auch ein bisschen variiert so, aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass man sich momentan auf einem Allzeithoch befindet. Was
ich gebe es zu, ich tue aber nach dem Match tue ich aber die Leute zählen, wenn ich ein bisschen zu weg bin. Nein, also,
früher hast du eben pro Zuschauer irgendwie müssen etwas abgeben oder hast Abgaben gehabt und da hat sich gemessen an der Anzahl Zuschauer und hat natürlich jeder Verein angefangen, seinen Zuschauerschnitt runterzudrücken.
Also gut, fair enough. Ist ja gleich. Es ist einfach beeindruckend, dass am Schluss ein Provinzclub, wie es der FCA auch ist und bleibt, und ich meine, das ist in keiner Art und Weise negativ, dass er so viel Interesse generiert, dass er unbestritten der wichtigste Sportclub, kann man glaube ich sagen, im Mittelland,
ja.
Zumindest in unserem Teil vom Mittelland ist. Es ist cool zu sehen, dass es weiterhin einfach relevant bleibt, wie es im FCA auch geht, wie er sich sportlich schlägt und nicht einfach irgendwie unter ferner Liefen die meisten Leute gar nicht so interessiert. Oder das gleiche ist, ob es im sportlich läuft oder nicht läuft. Oder da wäre es das Tragischste, wenn es einfach irrelevant ist.
Wir dürfen mit dem allem natürlich nicht vergessen, oder? Auch bei all dieser sportlichen Enttäuschung, die man jetzt natürlich hat. Die Relevanz, das ist ja der Nährboden für eine erfolgreiche Zukunft. Wegen Relevanz steigen die Sponsoren ein. Wegen Relevanz kommen die Spieler hierher und shooten. Sagen die gegnerischen Spieler vielleicht, hey, hure geil, ich möchte das auch. So, also, es gibt im gesamten FCA auch eine viel bessere Verhandlungsbasis in fast allen Bereichen. Also, ich sage jetzt mal, das ist eigentlich fast noch wichtiger für die Zukunft, wie das, was momentan gerade auf dem Platz passiert.
Vorher, wo wir über das Budget geredet haben, wollte ich auch noch einen blöden Spruch einwerfen. Also, im Moment ist das Gefühl, wenn du im FCA auch noch auf LinkedIn folgst, hast du das Gefühl, Gottfriedli, es gibt bald keine Firma mehr, die nicht irgendwie ein Bronzesponsor und weiss auch nicht was ist und irgendein Bild mit Trikot, irgendwie eine Vertragsverlängerung über Sponsoring und so weiter. Also, ich habe das Gefühl, wenn es so weiterläuft, haben sie da 12 Millionen Budget bald in der Challenge liegen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber,
Problem ist ja, dass die grossen Gelder nicht fließen, weil wer grosses Geld investiert, der will grosse Aktienanteile haben. Das ist beim FCA bekanntlich nicht so einfach, respektive geregelt mit den 30%, die man maximal haben.
Bevor wir rausschauen in die nächste Saison, möchte ich ein Thema ansprechen, was noch recht Resonanz erzeugt hat bei mir. Ich habe es angetönt, wir haben gesehen, wir machen zwischen den zwei Spielen keine Folge, wo wir einfach ein Spiel isoliert anschauen. Deine Gespönte auf der Redaktion haben das gemacht, in einem Videotalk. Es ist wirklich, also auch eben Titel, sie lesen im FCA auch die Leviten und alles katastrophal und haben eigentlich 20 Minuten lang alles analysiert, was scheiße gelaufen ist. Und auch, dass jetzt, und im, so eine Nebenstory noch, dass, eben, dass es das ganze Quartier rund ums Brückli-Feld sowieso katastrophal Angst hat, irgendwie, weil die bösen Gästefans alles kommen, kaputt schlagen. hat es dir Spass gemacht, auf der Redaktion zu arbeiten? In diesen Wochen? Weil du bist ja in dem Sinne ein bisschen anders gestrickt, weil du doch auch noch so ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, deine Fanseele loslassen, in die Tasten hauen, wenn du einen Artikel musst schreiben musst. Wie ist es dir gegangen und haben wir auf das auch Feedback bekommen, dass alles ein bisschen negativ ist?
Gut. Weil, ja, ich glaube, dir ist das ein bisschen mehr sauer auf den Magen gestossen. Man muss ja dazu auch sagen, gell, es gibt natürlich immer unterschiedliche Art und Weise, wie man seine Fanseele auslebt. Oder? Es gibt auch Leute, die extra besonders kritisch sind oder besonders hart mit dem eigenen Verein dann ins Gericht gehen, wenn sie, weil sie dann vielleicht auch das Gefühl haben, sie verhelfen dem Verein so in eine bessere Richtung, oder wer weiß, oder? Also das kann natürlich auch sein. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es gibt unterschiedliche Ansichten bei uns auf der Redaktion, das ist klar. Und jeder äußert das sich natürlich auf andere Art und Weise. Ich glaube, am Schluss, du weißt, wie das funktioniert. Polemik gehört halt einfach zu unserer Branche dazu, und ich glaube, der FC Aarau kann das auch einigermaßen handeln. Ich glaube, es ist das Gleiche, wie wenn du einen Blick in die Kommentarspalten wirfst. Da siehst du so viele unterschiedliche Meinungen rund um den FC Aarau herum. Ich finde, nach einem 4-0 auswärts, wenn du so, also einem 0-4, wenn du so unter die Rede kommst gegen GC, dann ist eine gewisse Kritik auch angebracht. Also ich habe es dann auch, weil dann du dich etwas genervt hast, habe ich dann das auch nachgeschaut. Und habe aber zu einem gewissen Teil tatsächlich muss ich sagen, ja, ich finde Kritik eben zu einem gewissen Teil. Es ist nicht komplett meine Art und Weise, wie ich den Verein jetzt würde kritisieren, aber ich kann es sicher nachvollziehen. Ja? Also zu einem gewissen Teil.
Ich habe mich halt gestört zwischen diesen zwei Matchen. Du weißt, du hast zwei. Ja, ja. Natürlich ist das 4-0 ein riesen Rucksack, den du musst tragen für uns Rückspiel. Aber mir hat es einfach gedacht, ja, irgendwie ist es dann auch mal gut, oder? Und kannst ja irgendwie probieren auch, oder eben kannst ja eigentlich fast darauf hoffen, dass es einfach im zweiten Spiel besser läuft. Ja. Und sich vor verkriegen. Du musst nicht Fan sein oder eben dein Fan sein irgendwie äußern. Natürlich darfst du Kritik äußern. Mir hat es einfach gestört in der Intensität und vor allem so heavy und so ausgiebig alles schlecht reden zwischen diesen zwei Spielen. Einfach auch das Timing hat mich wahnsinnig komisch dunkt, muss ich sagen.
Ja, aber look, eben, ich glaube, es ist halt einfach, da muss man halt schon sagen, GC war keine riesige Übermacht gewesen. Sie haben es einfach, sie haben der FC Aarau sicher am Schluss auch wegen der Qualität, aber eben wegen den anderen Faktoren eben auch, weil sie besser eingestellt gegangen, also mit einer besseren Einstellung, mit einer besseren Mentalität in den Match hineingegangen sind. Und das sind natürlich auch zum Teil Sachen, die nicht nur mit der Qualität zu tun haben. Und darum ist die Kritik schon auch angebracht. Ich meine, ich kann mich jetzt schon da herstellen und sagen, ja, eben die Reife hätte vielleicht ein bisschen gefehlt oder die Routine hätte dem FC Aarau gefehlt. Aber es sind am Schluss auch Ausreden. Ich meine, die Spieler, egal wie alt die sind alle da zum Gewinnen. Die sind alle da, weil sie wollen aufsteigen in dieser Saison, oder? Klar, der Club hat defensiv kommuniziert, aber in den Köpfen und da, wo man zum Teil natürlich auch so ein bisschen gehört hat, ist ja logisch, dass die wollen aufsteigen. Das kann man ja nicht. Die haben nicht gedacht, ja, wir schauen mal, wie es kommt. So, ich meine, die sind alle bitterbös enttäuscht gewesen, nach dem ersten Auftritt. Und das, ich bin ja auch an diesen Pressekonferenzen. Sie haben zwei Pressekonferenzen gemacht, eins vor dem Hinspiel und eins vor dem Rückspiel. Und also, man hat es diesen Gesichtern angesehen, das scheisse brutalste. Und die können sich zum Teil selber nicht erklären, wieso die ab der ersten Minute so grusig drunter gekommen sind von diesen Grasshoppers. Und darum denke ich, hätte man durchaus auch dürfen, jetzt mal ein härteres Gericht hineingehen. Es ist kompetitiv und ich glaube, ist sicher auch Polemik dabei gewesen, aber ey, mit dem muss man umgehen, das muss man natürlich auch sehen aus Aarauer Sicht. Was der Club für eine Medienabdeckung hat, ist wahrscheinlich auch ein bisschen historisch bedingt. Oder? CA Media, Aargauer Zeitung, ist brutal. Auch Aarau verwurzelt so das Unternehmen und entsprechend profitiert der FC Aarau auch enorm von dieser medialen Aufmerksamkeit. Ich glaube, viele andere Vereine haben das nicht. Also, Gerade zum Beispiel bei GC. Ich habe mich ein bisschen mit den Journalisten im Tessin unterhalten, Zürcher Journalisten, die GC betreuen. Also, so viel GC-Kenner in der Medienszene findest du dann nicht. Also, ich glaube, da gibt es da Zahlen auch mehr und das sagt schon einiges aus, oder? Und
wieder Stichwort Relevanz.
Ja, eben, aber dann muss man sagen, okay, auf der einen Seite profitiert man ja auch von dieser Relevanz in den Medien, aber es hat dann natürlich auch die Kehrseite, dass es ganz viele verschiedene Meinungen gibt und man dann vielleicht zum Teil auch ein bisschen kritischere Geschichten muss aushalten. Zum guten Glück hat der FCA eine Clubführung, so wie ich ein bisschen wahrnehme, wo da auch sich manchmal wehrt oder mal eine Diskussion sucht, wenn man mit etwas nicht zufrieden ist. Und ich glaube, so soll es doch irgendwie sein.
Wenn wir jetzt so Profi-Podcaster wären, würden wir jetzt sagen, was denkt ihr dazu? Schreibt es in unsere Kommentare. Aber wir können auch ohne das ganz elegant einfach mal das Thema noch wechseln.
Es gibt doch eine Kommentarspalte in der FCA-App. Kann man das
ja schreiben? Also, schreibt es in unsere Kommentare. Findet ihr das jetzt scheiße?
Ja, danke. Nein.
Also komm, wir gehen zum nächsten Thema. Überschauen wir ein bisschen
Shoutout führen. An User Peter Enis.
Ja, genau. Ich glaube, ich kenne den. Gehen wir aufs nächste Thema. Schauen wir ein bisschen raus. Es ist nicht das erste Mal, wo wir zwischen zwei Saisons dastehen, wo der Aufstieg nicht klappt und die automatische Frage kommt, wie gross wird der Umbruch? Wie viele Spieler verlässt der Club? Bauen wir wiederum halt ein neues Team zusammen? Müssen am Anfang der Saison auch wieder auf Geduld oder an die Geduld der Menschen appellieren, weil der Brunello Jacopetto wahrscheinlich wieder irgendwie 10 neue Schneuz im Kader hat und sich das zuerst muss einspielen muss. Und auch mit dem nehmen wir uns eigentlich schon wieder wahnsinnig viele Chancen eigentlich auf einen Aufstieg weg.
Das könnte alles. Was ist es gibt Tipp? Total Umbruch.
Ja, nein. Es ist eine ernst gemeinte Frage, weil wir haben doch relativ viele, kann man sagen, gute Handvoll Spieler, wo man kann sagen, die könnten höhere Ambitionen haben, als nochmal eine Saison beim FCA auch in der Challenge League spielen. Mhm. David Aqua, Serge Müller, ein Marvin Hübel zum Beispiel. Denen stinkt es irgendwann wahrscheinlich, oder? Weil denen ihre Ambition ist nicht, steht nie und nicht hier empfangen im Brückli-Feld, sondern eigentlich lieber jedes Mal, wenn ein paar Anspiele 8000 Leute und irgendein Zürcher Club kommt oder ein Berner Club kommt und nicht.
Ja, das hast du schon richtig analysiert, aber ich glaube, viele sind schon noch nicht bereit für den nächsten Sprung und das sie jetzt auch bewiesen, oder? Von dem her gesehen, ich rechne eigentlich nicht mit viel Abgängen. Was man weiss, ist, dass zum Beispiel Emmanuel Essien wieder zurückgeht zum FC Basel, da gibt es keine weitere Leihe. Das ist, glaube ich, okay für den FC Aarau, das ist verkraftbar für den FC Aarau. Beim Sofian Balul machen wir jetzt 3 Fragezeichen.
Spezielle Geschichte, ja. Also für die es noch nicht mitbekommen, mal den haben alle.
Nein, den haben
alle
müssen wir nicht mehr erklären, oder? Ich glaube, das hat ja sogar das SRF und den Blick aufgegriffen. Ja. Da wären wir wieder bei der Relevanz. Was ist denn passiert? Also, faktisch.
Wir müssen doch noch aufrollen.
Einfach faktisch, so wie ich es gehört habe, dass eigentlich. Das Problem ist, dass Sofian keinen richtigen Berater hat. Also, der ist nicht so richtig bei einer Beratungsagentur. Der hat wie so jemanden, der ihn so ein bisschen latent begleitet tut. So. Und der hat ihn auch zum Aarau vermittelt und so. Und irgendwie, was jetzt da immer passiert ist, ist nicht so ganz mit seinem Berater oder mit dem, was er auch immer genau ist, oder mit dem Wegbegleiter, ist nicht so genau abgesprochen gewesen. Und ich meine, der Sofian hat eigentlich maximalen Schaden angerichtet mit der Tweeterei, oder? Weil er das in Frage gestellt hat, dass der FCA auch mit ihm verlängert hat. So wie ich es mitbekommen habe, ist ja klar gewesen, in dem Papier, das er unterschrieben hat, mit dieser Leihe, das ist definiert gewesen. Dort hat
dass der FCA eine Kaufoption
hat und der FCA zieht die. Und das ist das gute Recht und das hat er ja auch gemacht gehabt. Und dann wird ja automatisch gibt's einen Vertrag, oder? Bis 2028, glaube ich, so. Und dass er jetzt natürlich kommt und sich so verhaltet, ist natürlich maximal unprofessionell und ist für alle Parteien...
Vielleicht hat er gemeint, sagen Direct Message und nicht einen öffentlichen Tweet.
Ja. Er hat ja dann noch dazu geschrieben, dass sie mich gegen meinen Willen behalten und so. Und
also das ist er im gleichen Bunker, wie du jetzt da die letzten paar Wochen gewesen
bist? Ich habe irgendwo ein französisches Grün. Nein. Ja, also ich glaube am Schluss
probiert man dann
blöd, jetzt weil auf der einen Seite wissen jetzt alle, ja, der Spieler beim FCA, der will ja gehen.
Den kann man günstig haben, weil
der FCA,
das ist fast ein Notverkauf.
Ist natürlich auch in einer blöden Position, jetzt ist klar. Auf der anderen Seite weiss ich aber auch nicht ganz genau, was denn am Sofian genau umschwirrt an besseren Optionen. Also,
wenn er keinen richtigen Berater hat, wird es ihm auch niemand gesagt
haben. Habe ich irgendetwas verpasst? Klar hat der Geile heute gegen Thun geschossen, aber habe ich sonst irgendetwas verpasst? Oder hat er jetzt irgendwie... Er hat schon mal angedeutet in einzelnen Szenen, dass er ein guter Techniker ist.
Genau, aber er kann etwas, aber er hat jetzt auch nicht die konstant überragendste irgendwie Bewerbungsschreiben ausgesendet auf dem Platz.
Et voilà.
So kann man es vielleicht sagen. Also, aber Potenzial hat
es auf jeden Fall. Nach, und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, wegen dieser Geschichte mit dem Berater oder eben auch dem Halbberater. Das Problem ist, es gibt eben viele Spieler, die das haben. Die nicht so einen klaren Berater haben, sondern einfach, dass vielleicht zum Teil auch ausgewechselt wird oder so, je nachdem, wer einem gerade ein gutes Angebot besorgen kann. Und bei diesen Spielen ist es wirklich oft so, dass einfach irgendwo noch andere Berater rumschwirren und dann halt sagen, ja, ich hatte da vielleicht irgendwie etwas dort und ich hatte da vielleicht etwas dort. Mhm. Und dann entsprechend lässt du dich beeinflussen. Zum Beispiel beim Hamdi, wo ja auch eigentlich da schon fast, er hat schon Fotos gemacht, dass er bei Aarau unterschrieben hat und dann am Schluss.
Das Ankündigungsvideo war im Kasten.
Gewesen, ja, genau. Also bei dem ist es ähnlich abgelaufen, oder? Damals. Und, ja.
Also da können wir gute Geschichten zwischen den Saisons liefern. Da können wir definitiv
Kopfdeckeln. Anyway, ja, schade für den Sofian. Und ja, irgendwo hätte ich den, glaube ich, gleich auch noch gerne gesehen.
Absolut. Aber also eben, wenn er noch eine Saison zeigen könnte, was er kann. Ich glaube, wäre schon einer, der uns grundsätzlich könnte Freude machen.
Die Leute schießen jetzt einfach an, oder? Weil, ja. Ich glaube, ja, so einer.
Also das kann eigentlich nur mit einem Abverkauf irgendwie
so wirklich gerettet ja, sein.
Oder wahnsinnig gute Gespräche mit dem Sportchef, mit dem Trainer, vielleicht noch mit dem Mentalcoach, zum den Kit wieder reinbringen zwischen Mannschaft, Club und dem Spieler selber.
Was mich einfach unfassbar nervt, ist halt, gell, ich meine, du siehst einfach auch wieder in der heutigen Fußballzeit, bei allen Wechseln und so, ja, ich habe schon als Kind in dieser Bettwäsche von diesem Verein geschlafen. Der Sofian auch, ich habe mir da ein Quote noch rausgeschrieben, wie gesagt, der FC Aarau ist ein Club, den er schon als Gegner immer geliebt hat, zum da spielen. Also quasi, ich habe immer schon zu Aarau wählen. Ja, bla, 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 oder? Also auf das kannst du halt wirklich einfach nichts mehr geben. Inzwischen, das ist halt schon. Und das ist halt auch irgendwie schade, weil ich glaube, es gibt schon auch noch ehrliche Seelen in dem Fußballbusiness. Und ja, sage jetzt einfach so, durch so Geschichten, jetzt wie der Ballon jetzt gezeigt hat, geht natürlich das Vertrauen so in die moderne Fußballwelt oder so schon brutal verloren.
Ja, also das eine oder andere Ballul-Trikot wird vielleicht im Schrank bleiben. Nächste Saison selbst wieder bleiben. Ich habe es
gesehen. Holt euch!
Holt
euch gescheites Trikot von Benjamin Hasani.
Das wollte ich gerade sagen, das wäre meine Überleitung. Es hat ja zwei, drei Köpfe dieser Mannschaft weiterhin, wo sich mit dem FCA auch gut können identifizieren können, die doch ein bisschen. Wie soll ich sagen, Adlerblut in den Venen haben, oder? Also mit Vertragsverlängerung mit Bini Hasani, auch unsere altgedienten Soldaten wie Oli Eckle und Marco Thaler werden sie ja erhalten bleiben, gehe ich davon aus. Oder weißt du etwas anderes?
Ja, Marco Thaler wächst zu Real Madrid und Oli Eckle sehen wir beim FC Basel nächste Saison.
Ist U31, ja. Oder was? Nein, also, nein, aber eben, ja, da kann man ja davon ausgehen, dass es so bleibt. Georgef wissen wir schon, dort ist
wahrscheinlich
wirklich vorbei. Das ist letzte Saison schon zur Diskussion gestanden.
Der Aarau hat dort eigentlich schon, glaube ich, proaktiv kommuniziert, dass er wird den Verein verlassen. So wie ich, die Infos haben sich eigentlich noch gar nicht entschieden.
Grosse Figur von dieser Saison aber eigentlich oder ein anderes Thema, weil auch letztes Jahr schon fast ein bisschen noch jemand anders hergeschrieben wurde, wäre noch der Fasliu, oder? Mhm. Weiss man dort etwas Neues?
Nein, der Wallmann
hat
ja noch, ja, der hat einen Vertrag noch ein Jahr. Also wenn wir sehen, ist eigentlich...
Das heisst, eigentlich müsste man ihn jetzt verkaufen, wenn man noch Geld will, oder?
Ja, gut, klar, aber ich meine, ich sehe seinen Wert jetzt ehrlich gesagt nicht so in der Schweiz zumindest.
Mhm.
Thun ist zum Beispiel auf seiner Position gut besetzt. Ich glaube, Thun wäre so ein Kandidat gewesen, der das Beste zusammenlesen tut aus der Challenge League. Aber da, ja, also... Ich kann mir vorstellen, dass sie beim Georgiev dran sind. Aber so, wenn ich den Georgiev irgendwie so ein bisschen spüre, glaube ich, gibt es da noch andere Stationen, wo für ihn interessanter sind. Ich wollte schon beim Georgiev bleiben, einfach weil ich glaube, leider jetzt zum Schluss von dieser Saison nicht mehr ganz die Pace drauf gehabt, die er zwischendurch mal hatte. Weil ich bin überzeugt, hätte er die Form weitergezogen, die er hatte, Anfangsrückrunde, dann wäre der FCH direkt aufgestiegen, sage ich sogar.
Also wahrscheinlich beide ein bisschen zusammen, oder? Gerade du auf Hasli
und Jordan, natürlich,
die zwei
das ist, die haben ja
in überragender Form
geschossen. Die haben sich, also in den besten Spielen, es ist ja unfassbar, wie sich die zum Teil immer wieder gefunden haben. Plötzlich alle einstudierten Sachen sind perfekt aufgegangen. Das ist natürlich schon ein kongeniales Duo in dieser Aarau-Offensive, wenn es gelaufen ist. Wenn es nicht gelaufen ist, ist es schwierig gewesen. Ich glaube, beim Georgiev, das unterschätzen viele Leute, ist ein wahnsinnig sensibler Mensch, wo es brutal geschätzt hat, dort zu spielen. Und ich glaube, der FC Aarau auch wirklich für das Familiäre mega, mega geliebt hat. Eben weil er auch jemand ist, wo eher ein bisschen sensibler unterwegs ist. Und er ist jetzt parallel zwischen beiden Barra-Spielen noch Vater geworden. Ich glaube, das ist natürlich für den Kopf von so einem Spieler brutal schwierig. Ja. Also nach dem Hinspiel
also brutal schön, aber gleichzeitig natürlich...
Aber du bist halt gedanklich vielleicht nicht ganz so fokussiert. Nach dem Hinspiel, ja, wahrscheinlich irgendwie direkt wieder ins Spital und Kinder auf die Welt kommen und weiss nicht was. Oder, also weißt du, das ist natürlich eine brutale Belastung wahrscheinlich auch. Und
ein bisschen eine Ablenkung, wie da das, der ganze Kreienschwarm und zwei Möwen da hinten. Entschuldigung, wenn ich dir nicht so in die Augen schaue. Hätten
wir nicht für die Kamera machen, wir jetzt also einen Schwenk machen. Wir haben auf dem Brückenfeld Besuch von...
Grosses Kino. Vorher waren es zwei Bachstelzen. Jetzt ist es...
Nein, eben, was ich dazu wollte sagen, ist einfach, glaube ich, der verlässt der FC Aarau mit schwerem Herz, wenn er ihn verlässt. Und da muss man sich schon als Fan auch bewusst sein. Das ist nicht...
Das ist auch noch schön zu hören, weil eben letzte Saison, wo im Raum gestanden ist, dass er, weil Sion offenbar interessiert war und so weiter, und man dann eigentlich schon so ein bisschen als verloren geglaubt hat, hat man so gefunden, ja, also eben Reisende soll man nicht aufhalten und ja, dann geht er halt. Aber es ist eigentlich noch schön zu hören, hey, der ist nicht einfach beim FC Aarau, bis sich die nächste bessere Chance ergibt, bei einem anderen Club einzusteigen, sondern der ist grundsätzlich gern da
gewesen. Nein, ja, darum, das würde ich auf jeden Fall bestätigen.
Glaube ich, muss man ihm auch am Schluss einen würdigen Abschied bereiten, weil eine grosse Unterstützung für den Club war er gewesen, wenn er eben seine Höchst und Tiefs halt gehabt hat und vielleicht nicht immer in dem Sinn von der Leistung her nicht der stabilste gewesen.
Ich glaube, weißt du, eben, wenn man sieht, was er technisch am Ball kann, also so ein Spieler ist normalerweise nicht länger wie eine Saison beim FC Aarau, oder? Das hat man auch gut gesehen, wo dann zum Beispiel ein Spadanuda oder ein Rudani so richtig aufgeblüht sind. Das sind Sachen, die gerade weg gewesen, oder? Ja. Das ist normal. Das ist eigentlich der Werdegang vom FC Aarau. Und dann heisst es einfach, das nächste Talent muss von unten kommen, oder? Das ist enorm wichtig.
Und wer ist da? Weil da wäre wieder der nächste Punkt. Wer ist denn da?
Ja,
was kommt unten nur? Und funktioniert jetzt endlich der Aargauer Weg, weil die haben wir jetzt doch auch schon was 4 Monate geführt. Und jetzt müssen doch all die 12-Jährigen müssen doch jetzt eigentlich nächste Saison Challenge League spielen.
Ja, oder? Eben, da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Oder? Das andere hat das ja auch schon erklärt im Podcast. Vielleicht hat man ihn auch nicht ganz gut verstanden, weil er immer am Mikrofon...
Nein, Technik ist cool.
Nein, ist top gewesen, Technik.
Also der Technik.
Ja, genau. Du hast sie eingerichtet.
Nein, ja, stimmt. Also gut, das andere ist
cool. Okay. Ja, also zuerst mal muss man sagen, ja, man hat ja auch eigene Spieler in einem Kader, wo jetzt auch nochmal einen guten Schritt haben können machen in dieser Saison. Ich glaube, Ryan Kessler wird schon sicher auch mal langsam, muss eine Überlegung sein, auch langsam für eine Startelf, oder? Das Gleiche ist ein Dorian Derbaci. Ich glaube, es ist wichtig, dass so Spieler jetzt im Alter von 18, 19, 20, also dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, die sind noch zu jung. Oder? Ich glaube, die Mentalität, da hinkt der Schweizer Fußball im europäischen Vergleich brutal hinten nach. Einfach drauf los, Chancen geben. Nicht nach dem ersten Fehler wieder rausrotieren aus der Startelf. Wenn man schaut, was bei Barcelona, oder, wie jung die Spieler zum Teil sind, die dort schon Verantwortung übernehmen. Klar sind das nochmals super Talent, aber es geht ja ums Prinzip. Ich glaube, Luzern ist zum Beispiel auch belohnt worden für das, oder? Und ich glaube, das ist schon der Weg, wo auch muss gehen. Weil du weißt ja, du bist ja für ganz viel oder für die allermeisten Spieler, die bei dir sind, bist du einfach eine Zwischenstation, um den nächsten Schritt zu machen. Und dann Kontinuität wird immer nur begrenzt möglich sein. Also heisst, das Allerwichtigste ist das Fundament. Und das Fundament ist die Nachwuchs, die eigene U19, wo man aktuell hat. Ich glaube, man muss sich dann sicher mal langsam überlegen, lange das mit der U19 und dann Zwischenstation bei Baden oder bei Wolle und dann ins Eis holen oder von der U19 direkt ins Eis holen.
Oder hätte man müsste nur 21.
Weißt du, was ist dort die beste Lösung? Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen. Fakt ist natürlich eben, dass Stand heute viele von diesen jungen Talenten schon mit dem Kader mittrainieren können, aber jetzt eben so Die meisten 19-Spieler landen jetzt halt Stand heute nicht im Eis, sondern werden irgendwo noch zu Thun in U21 gehen oder zu Langenthal. Oder,
also lange Rede, kurzer Sinn, es hat jetzt kein Name, wo du sagst, der kommt neu dazu, das ist schon wie klar, weil eben Hasani, Derbaci sind im Eis. Du hast jetzt auch nicht gerade einen Namen, wo du weisst, hey, der Bruni ist so auf dem Schirm, der
nimmt den wahrscheinlich auch. Wer wird denn das so? Berl Senjurt, der da gespielt hat gegen Nio. Der hätte ja auch einen Profivertrag können unterschreiben. Vogt, Simic sind so Namen. Da bin ich gar nicht sicher, den habe ich noch keinen Profivertrag unterschrieben. Aber die werden eigentlich auch als Talent angeschaut. Ich glaube, da gibt es schon noch zwei, drei Namen, die jetzt auch langsam reif sind. Das Ding ist natürlich auch, und jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen beim Ausblick auf die nächste Saison. Nächste Saison wird die Erwartungshaltung steigen, das ist klar. Die Gegner werden als machbar angeschaut, das ist auch klar. Iverdo wird ein grösseres Budget haben als FCA auch, aber die müssen auch nach dem Abstieg wieder von null anfangen. Ergo, Aarau ist weiter oder muss weiter sein vom Entwicklungsprozess her. Also, der Bruni muss liefern mit seinem Team. Also der Druck ist natürlich ein bisschen um. Jetzt ist die Frage, leistet der Druck natürlich gerade von Anfang an voll auf die Jungen? Du sagst, ja, Dorian Derbaci, klar, für mich gesetzt im Mittelfeld, oder? Da braucht es jetzt ein brutales Fingerspitzengefühl auf dem Trainer. Ich glaube,
einerseits die Aufstiegsambition, andererseits könntest du noch, wie viele 100 Millionen hat das können verdienen, wenn sie, haben wir das aufgelöst? Sie haben nicht genug Minuten hergebracht, oder? Zum neuen, was sind es, 80.000 Steine verdienen? Die Mischung zwischen den Jungen eine Chance geben, um sie auch präsentieren können, um sie empfehlenswert machen für einen Transfer, wo auch wieder Geld einbringt, etc. Und gleichzeitig halt eben dieser Aufstiegsambition, die nächste Saison wahrscheinlich jetzt mit dem Verlauf von dieser Saison halt doch ein bisschen grösser geworden ist.
Oder? Das Ding ist halt wirklich einfach, und das wird der FC Aarau immer halt von einem FC Weil zum Beispiel unterscheiden. Da hast du wirklich einfach immer noch eine Erwartungshaltung, weil da kommen wir wieder zurück aufs andere. Du bist relevant, du hast viele Zuschauer, du hast Medienaufmerksamkeit. Wenn du mal eine schlechte Phase hast, dann gibt es Einflüsse von außen, die andere Vereine halt nicht haben. Und mit dem musst du einfach können umgehen, da in Aarau. Und irgendwo durch musst du einfach einen Zwischenweg finden, um halt nicht zu grosse Unruhe entstehen lassen, damit dann halt gleich eben kannst, erfolgreich können arbeiten und gleichzeitig aber eben auch an dem Fundament weiterhin kannst basteln, weil eigener Nachwuchs, Aargauer Weg, wo viel investiert wird und das ist das ist wahrscheinlich die ganz grosse Kunst am Schluss, um da Trainer zu sein. Oder wenn man da Trainer ist, ist das die grosse Kunst, um das beides zu schauen können.
Also gratuliere, Bruni, Vorsicht bei der Berufswahl. Schwierige Aufgabe.
Ja, ich nehme ihn auch für den ersten auch ambitioniert, für das ja, ist er da hergekommen.
Das ist die Challenge, die zum grossen und guten Trainer macht, wenn er sie schafft ehrlich, eben auch für grössere Aufgaben nachher dann einfach, empfiehlt. Oder?
Ich sage dir einfach ehrlich, wenn Dorian Derbaci da nicht nächste Saison genug Einsatz bekommt, ist der weg. Und dann wird der Berater irgendwann kommen und sagen, ihr fördert mein Talent zu wenig.
Hat er den gleich wie der Ballul?
Glaube nicht. Gut. Nein, und ich meine, ich halte mega viel vom Dori. Also ich glaube, das ist momentan der Rohdiamant, wo man sich daran halten muss. Ein anderer ist auch jetzt gegangen, haben wir jetzt nicht angesprochen, Mladen Mihailovic. Ich konnte ihn ja beobachten.
Mhm. Du hast vor Monaten gesagt, wow, den musst du mal sehen.
Ja, es war im Quali-Turnier von der U17 Schweizer Nazi für die EM und WM, wo das Baden stattgefunden hat. Überragender Akteur, zentrales Mittelfeld, gute Technik. Brutal weit für sein Alter. Hat jetzt die Saison noch bei der U19 Zara gespielt. Jetzt wechselt er zu Freiburg in Nachwuchs. Gut, klar, kann man auf der einen Seite sicher mal gratulieren. Ich glaube, Freiburg ist ein cooler Verein. Ich glaube, der FC Aarau, so wie man gehört hat, hat vieles probiert. Oder vieles probiert, um das Talent können da zu haben. Ist aber auch klar, wenn einer schon so gut ist im Nachwuchs. Mhm. Und also, weißt du, es ist wirklich nicht nur einfach ein Guter, der sie die Auswahl geschafft hat, sondern es ist vielleicht neben einem Spieler vom FC Sion oder Adrien Lux, vielleicht mit dem zusammen die überragende Figur in dieser Mannschaft gewesen, in dieser U17-Nazi. Also um ein Talent sind natürlich viele andere Vereine am Bagger.
Es ist einmal, man kann wahrscheinlich wirklich einfach auch sagen, es ist einmal cool, dass er zu Freiburg geht, weil man nicht wahnsinnig fest Angst hat, dass er dort einfach verheizt wird, wie irgendwie in einer ganz, ganz, ganz grossen Organisation im deutschen Fußball oder so, wo ja, die Chance gross oder grösser ist, dass irgendwie mit einem kleinen Rückschlägli eigentlich so schon bald wieder zurück bist in der Schweiz, weil du dich nicht durchgesetzt hast, weil ein Training irgendwie nicht super, so, super top irgendwie funktioniert hast oder so. Von dem her immerhin einen vernünftigen Club, einen bodenständigen, wo vielleicht so ein bisschen ähnliche Werte auch irgendwie vertritt, wie es der FC Aarau macht, oder? Also von dem her kann man wahrscheinlich zu dem Schritt nur gratulieren.
Absolut. Also. Ich sage immer wieder, Freiburg muss eigentlich der Vorbildverein vom FC Aarau sein, weil der ja auch mit kleinen Möglichkeiten sich einfach zu einem Top-Club in der Bundesliga etabliert hat. Brutal. Und auch brutal mit dem eigenen Nachwuchs schafft. Das ist sicher so.
Haben wir etwas vergessen?
Ist der Lauf dringend. Haben wir etwas vergessen?
Wir sind jetzt wieder eine Stunde dran. Es gibt ein bisschen ausführlichere Folge.
Ja, wir haben ja jetzt auch zwei Wochen geschnorren gehabt. Jetzt können wir auch wieder mal ein bisschen mehr
sagen. Ja, und man kann ja die Folge vielleicht auch noch in der Sommerferien hören, irgendwo am Strand, wenn man Zeit hat und nichts Besseres weiss, als uns zwei zuzulassen. Nein, aber bevor wir den Bunki holen und auf Vogeljagd gehen, da wäre übrigens, da gegen die zwei Möwen, wäre es übrigens ein epischer Fight. Bunki gegen zwei Möwen, da wäre... Also gut, müssen wir noch ein Thema abhandeln.
Vielleicht müssen wir den Bunki verpflichten für die nächste Saison.
Jetzt nochmal den Bunki sein.
So ein Flinken im Sturm vor.
Bunki hat schon eine Aufgabe. Er trollt immer auf den Holzlatteln zwischen Haag und hinter den Treibern. Bühne rum und es sieht so aus wie eine lebige Surveillance-Cam, so eine Überwachungskamera. Ich glaube, er unterstützt da.
Vielleicht ist er der Überwachungsapparat.
Der Schild bei der Vogeljagd, damit der Rasen nicht kaputt geht. Und also gut, nein, aber haben wir noch etwas? Sonst machen wir einen Strich drunter, stellen die Rechnung, geniessen noch die letzten Sonnenstrahlen in unserem zweiten Wohnzimmer. Mhm. Wollen wir ein Bier trinken?
Dann machen wir so.
Und dann treffen wir uns nächste Woche wieder.
Dann schauen wir, dass wir vielleicht nächste Woche oder auf jeden Fall bei der nächsten Folge über das ein oder andere Transfergerücht. Es bleibt heiß.
Oder mal wieder einen spannenden Gast wäre auch noch gut.
Ja, vielleicht sagt uns ja dann etwas zu den Transfers.
Das ist immer so zwischen den Saison, das ist immer so ein bisschen schwierig. Nehme ich an. wir werden es sehen. Geniessen den Sommer, geniessen mal schnell die Pause, bevor es dann bald wieder losgeht. Schaut nicht Club-WM, die ist für nichts.
Was müssen wir noch sagen? Ja, oder einfach zumindest bis Anfang von der Frauen-EM nachher.
Genau. Und dann freuen wir uns eigentlich schon bald wieder. Langsam kribbelt es schon wieder. So nach 2 Wochen Pause habe ich schon wieder das Gefühl, so, ist jetzt gut gewesen, schnell durchschnaufen, aber...
Ja, du stehst halt auch wieder im Stadion,
das ist es schon bald wieder losgehen. So ein leichtes Tabeln fährt schon wieder an. Also gut.
Also.
Hoberau. Das war der Stehplatz Brückli-Fall. Liket uns auf Instagram, kommentiert in der App, wie ihr im Nick seinen Arbeitgeber findet. Und noch einmal. Tschüss zusammen.
Macht's gut.
Stehplatz Brückli-Feld, der FCA-Tag vom Totomat bis in die Keybike.